Wir sprechen in dieser Folge über Wut. Viele kennen dieses Gefühl, gerade auch im Pflegealltag. Aber kaum einer redet darüber. Dabei ist es so wichtig. Ich bespreche mit meinem Gast Anja Killin, warum Wut und aggressives Verhalten im Alltag mit Demenz auftreten können. Und wir werden konkrete Strategien aufzeigen, um besser mit Wut umzugehen.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie.
Herzlich willkommen zu Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann. Ich bin Journalistin und pflegende Angehörige. Hier im Podcast spreche ich mit verschiedenen Gästen über Themen, die Angehörige und Pflegende beschäftigen. Ich möchte Lösungen für Herausforderungen finden und euch so Wissen und Anregungen für euren Alltag geben. Mein heutiger Gast ist Anja Killin. Wer uns schon länger hört, kennt Anja natürlich. Wir haben den Podcast Leben, Lieben, Pflegen vor 4 Jahren zusammen gestartet und zu dem gemacht, was er heute ist. Allen anderen stelle ich Anja nochmal vor. Anja ist Familiencoach und Mitgründerin von Desideria. Sie kennt das Thema Demenz auch aus der eigenen Familie und hat ihre Mutter lange gepflegt. Bei Desideria leitet sie verschiedene Angehörigengruppen und hat auch eine Gruppe für junge Pflegende ins Leben gerufen, die Demenz Buddies. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Anja.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Doch bevor wir anfangen, möchte ich noch Dankeschön sagen. Ein großer Dank geht an die Landhausküche von Appetito. Sie unterstützt die Produktion dieser Folge. Die Landhausküche ist ein Mahlzeitendienst speziell für Senioren. Die Menüs werden euch täglich oder auch nur bei Bedarf geliefert. Mit der Landhausküche habt ihr somit täglich eine Sorge weniger. Du selbst oder dein Angehöriger sind immer sicher versorgt. Das Ganze gibt es ohne Mindestbestellwert und ohne Vertragslaufzeit, dafür aber mit Schutzengelfunktion. Mit dem Code Desideria10 erhaltet ihr als Neukunde 10 Euro Rabatt bei der Landhausküche. Mehr Infos und auch den Code verlinken wir in den Shownotes. Ja, liebe Anja, das Thema Wut haben wir ja schon immer mal so mit besprochen. Das steht schon länger auf unserer Agenda, erinnere ich mich. Und ich habe das Gefühl, das ist so eines dieser Tabuthemen. Also jeder, sage ich jetzt mal so, kennt das Gefühl, wütend zu werden, sauer zu werden, weil im Pflegealltag irgendwas nicht funktioniert. Und natürlich auch die Angehörigen, also Menschen mit Demenz, erleben diese Phasen, manche mehr, manche weniger. Aber ich habe immer das Gefühl, da spricht kaum einer drüber. Erlebst du das auch so? Wie nimmst du das aus Angehörigengruppen zum Beispiel wahr?
Ja, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass eigentlich also jeder pflegende Angehörige Situationen kennt und auch erinnern kann, wo er irgendwie ärgerlich wird oder wütend. Das wird auch berichtet, aber eben häufig so, also beispielsweise, wenn wir 2 Stunden in der Gruppe zusammen gesprochen haben oder 1,5 Stunden, dann kommt es so am Ende quasi noch so nachgeschoben. Ja, und manchmal macht es mich einfach auch wütend. Und dann ist aber häufig gar nicht mehr so der Platz da, also dass man dem Thema noch Raum geben könnte. Also insofern habe ich tatsächlich so das Gefühl, manchmal ist es ein sehr verdruckstes und schwieriges oder vielleicht auch schambesetztes Thema.
Ich wollte sagen, das klingt, als ob da sehr viel Scham mit einhergeht. So diese Erwartung, eigentlich darf ich doch nicht wütend sein und ich bin's und ich schäme mich deswegen.
Genau. Und ja, also insofern denke ich, ist es wichtig, dass wir dem einfach auch Raum geben und mal drüber nachdenken, wo kommt es denn eigentlich her, das Thema Wut.
Mhm. Ja, genau, das wollen wir ja heute machen. Und lass uns doch mal vorne anfangen. Vielleicht bei quasi den Angehörigen, den Menschen mit Demenz. Da höre ich von vielen immer wieder so, es ist schwierig oder man liest von einzelnen Geschichten. Und ich habe auch diese Erfahrung in den letzten Monaten häufiger gemacht, dass mein Papa eigentlich ein sehr ruhiger, besonnener, eloquenter Mensch ganz wütend wird und so richtig laut wütend, wie ich es noch nie kannte aus quasi unserem gemeinsamen ganzen Leben. Und es war auch gar nicht wirklich immer ersichtlich für mich, was ist jetzt los? Es ist eine typische Reaktion, die Menschen mit Demenz zeigen.
Also was ich da irgendwie ganz hilfreich finde, ist ja, sich vorzustellen, also letzten Endes sich in die Schuhe des Erkrankten zu begeben.
Mhm.
Und da gibt es ja beispielsweise dieses Modell der leichten Demenz, der mittelschweren Demenz. Mhm.
Und du sprichst jetzt immer die drei verschiedenen Phasen.
Demenz, ja, genau. Und jeder dieser Abschnitte ist letzten Endes auch ein Erleben zugeordnet. Also gerade am Anfang, wenn ich also so merke, Alltagskompetenzen verschwinden oder ich komme mit Dingen, die ich immer gut konnte, nicht mehr klar oder habe irgendwie Schwierigkeiten im Alltag, dann ist es irgendwie, fühlt sich das wahrscheinlich an wie Scheitern oder ja, dass ich halt einfach irgendwie vielleicht auch in eine Verzweiflung komme, dass Dinge nicht mehr so klappen, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Und das löst bei mir Frust aus. Mhm. Und das braucht man sich eigentlich nur vorstellen, dass wenn ich immer wieder in Momenten im Alltag frustriert werde, weil Dinge nicht mehr klappen, dann werde ich irgendwann wütend. Und ich glaube, aus dieser, wenn man sich diese Brille aufsetzt, ja, kann man das sehr gut nachvollziehen, dass natürlich dann auch irgendwie vielleicht Schimpfen oder ja, irgendwie frustrierte Reaktionen quasi auch für das Gegenüber sichtbar werden.
Mhm.
Und genauso ist es dann beispielsweise in einer fortgeschrittenen Demenz, da geht es dann oft um Orientierungslosigkeit oder dann auch Schutzlosigkeit, dass dort natürlich in diesem Erleben ja eventuell auch schon die Ursache für die Wut oder den Ärger drin steckt.
Mhm. Das ist spannend. Ich dachte nämlich zum Beispiel, dass diese wütenden Reaktionen eigentlich quasi nur in dieser ersten frühen Phase auftauchen, wo eben auch eine Orientierungslosigkeit oft besteht. Aber das ist ja dann gar nicht so.
Also ich glaube, es taucht überall auf, dieses Verhalten. Und es ist natürlich sicherlich also einmal von der Demenzform und vom Verlauf abhängig, wo steckt der Erkrankte gerade drinnen, in welcher Phase der Demenz. Und dann ist es aber sicherlich auch von Situation zu Situation unterschiedlich und auch von der Persönlichkeit. Also wenn ich eventuell ein Mensch bin oder war, der immer schon impulsiv oder ärgerlich reagiert hat, dann kann das natürlich auch sein, dass ich das in der Demenz weiterhin zeige. Es gibt aber eben auch Verläufe, wo beispielsweise ja aggressives Verhalten dann auch irgendwann wieder abnimmt. Also ich glaube, da gibt es kein typisches oder immer gleiches Verlauf und auch nicht immer gleiche Reaktion. Ich glaube, es hängt dann einfach auch ganz stark ab, wie das Umfeld dann mit dieser Reaktion umgeht.
Ja, lass uns mal noch auf das Umfeld als Ursache schauen. Also die Reaktion kommt ja nicht von irgendwo her, sondern hat eine Ursache. Welche Rolle spielt denn da die Angehörigen oder Reaktionen, Aussagen von Angehörigen eben auch?
Mhm. Ja, und ich glaube, genau darum geht's. Also dann zu sehen, okay, ich komme dann eventuell da auch in eine Dynamik rein. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dein Papa wutschnaubend dasteht und sagt, wo ist denn mein Schlüssel? Oder ich finde irgendwas nicht oder das nervt oder alles geht schief oder sowas, ja, und sich darüber beschwert, dann ist es eventuell so, dass du ja entweder sagst, naja, aber Papa, so schlimm ist es doch gar nicht, also vielleicht auch dagegen hältst oder versuchst zu beruhigen und zu beschwichtigen, und das kann natürlich eventuell nochmal Wasser auf die Mühlen von deinem Papa drauf schaufeln, und dann wird er vielleicht erst recht wütend. Also das heißt, ich glaube, hier geht es tatsächlich darum, einfach zu gucken, wie kann ich dem anderen helfen, aus seiner Wut wieder rauszukommen. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Strategien, vielleicht auch Verständnis, ja, ich kann das verstehen, würde mich wahrscheinlich auch wütend machen, wäre eine Idee. Oder einfach zu sagen, okay, komm, lass es uns gemeinsam probieren, ich suche mit. Oder eben zu sagen, komm, den Autoschlüssel brauchen wir jetzt gerade eh nicht, gehen wir mal raus und machen was anderes, also ablenken. Also das heißt, da kann man sehr viele verschiedene Strategien ausprobieren, wie man mit so einem Verhalten umgeht.
Leben, Lieben, Pflegen. Wissenswert.
Über die Strategien werden wir gleich noch sprechen. Ich möchte erstmal unserer neuen Rubrik Wissenswert mit dir eine Studie anschauen. Und zwar, wenn ich jedes Mal passend zum Thema der Folge eine Studie vorstellen und mit unserem Gast angucken. Heute geht's um eine Studie, die untersucht hat, wie Menschen besser mit dem Gefühl von Wut umgehen können. Und zwar, bin gespannt, was du dazu sagst. Es ist eine Studie aus Japan. Da haben Forscher untersucht, wie man mit Wut am besten umgehen kann und sie am besten loswerden kann. Mhm. Weil sie eben gesagt hat, es ist nicht gut, diese Wut zu unterdrücken, diese Gefühle, und Ablenkung funktioniert auch nicht so gut. Und dann haben sie den Wutzetteltrick untersucht, so nennen sie das. Kennst du den?
Ich bin jetzt sehr gespannt, was du sagst. Ich habe eine Idee, aber ich höre es mir mal an.
Sie haben herausgefunden, dass es sehr effektiv ist, Wut loszuwerden, wenn man die Gedanken notiert. Also wenn du alles ausschreibst, deine Wut. Mhm. Dann gab es zwei verschiedene Untersuchungsgruppen. Die einen haben es quasi einfach nur aufgeschrieben und den Zettel auf den Tisch gelegt. Mhm. Und die andere Gruppe hat es auch aufgeschrieben, aber die haben den Zettel dann zerknüllt und weggeworfen oder zerschreddert. Mhm. Und die Forscher haben festgestellt, dass die Menschen, die es aktiv weggeworfen haben, dass die ihre Wut quasi komplett losgeworden sind. Mhm. Ich fand das irgendwie eine total charmante Methode. Was sagst du dazu? Ist das irgendwie was, wo du sagst, das würdest du pflegenden Angehörigen mitgeben als Idee?
Ja, also ich kann mir das gut vorstellen. Also ich kenne das zum Beispiel auch aus dem Coaching, dass ich solche Ideen oder Anregungen meinen Klienten schon mitgegeben habe. Zum Beispiel einen Brief schreiben mit der Wut und ein Schiff draus basteln, auf die Isar setzen oder ins Feuer werfen, je nachdem. Ja, also ich glaube, dass das funktioniert. Jetzt ist nur so die Frage, und da knüpfe ich jetzt natürlich an dem an, was wir vorhin besprochen haben, also einem dementiell veränderten Menschen das anzubieten, ist vielleicht, weiß ich nicht, ob das funktioniert, könnte man natürlich auch mal ausprobieren. Aber wenn es jetzt darum geht, wie Angehörige mit ihrer Wut umgehen können, dann ist das durchaus ein denkbarer und für mich ja nachvollziehbar und vielleicht auch empfehlenswerter Weg, das zumindest mal auszuprobieren, ob das einem was bringt. Mhm.
Ja, nehme ich auch mit in mein,
in deinen Notfallkoffer.
Ja, wir haben leider keinen Fluss, wo ich draufsetzen könnte, aber irgendwas findet sich. Und wenn ihr euch die Studie nochmal selber anschauen wollt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Genau, jetzt haben wir den Wutzetteltrick besprochen. Das ist eine ganz gute Methode, ein Versuch, vielleicht in akuten Situationen ein bisschen runterzufahren. Hast du sonst noch Strategien oder Empfehlungen, gerade auch aus dem Coaching, die du unseren Hörenden mitgeben kannst?
Jetzt sortiere ich nochmal. Also einmal im Umgang mit dem Angehörigen, also mit dem Menschen mit Demenz. Ja. Also was da meiner Ansicht nach ganz gut funktioniert, man nennt es auch Co-Regulation. Mhm. Also wenn ich selber wütend werde oder Gefühle so überschwappen, ne? Egal ob das Wut oder ein anderes Gefühl ist, dann geht es ja häufig darum, irgendwie in die Selbstregulation zu kommen. Also sich irgendwie da runter zu kochen oder zu sagen, wie kann ich mich denn beruhigen? Und da hilft zum Beispiel Atmen. Ja, also ich finde das irgendwie so ein ganz guter Separator. Also weil häufig ist es ja so, dass wenn irgendein Trigger da ist, eine Situation, die mich nervt oder aufregt, ne, dann ist es wie so ein Reiz oder ein Trigger. Und dann werden bei mir Gefühle vielleicht kommen quasi als Reaktion und dann handle ich in einer entsprechenden Art und Weise. Und genau quasi dazwischen liegt die Freiheit. Also Viktor Frankl hat es mal beschrieben, zwischen Reiz und Reaktion ist die Freiheit. Das heißt, da ein Separator, ein Stoppschild reinzuhauen und zu sagen, so, bevor ich jetzt reagiere und vielleicht wütend reagiere, mache ich da ein Stoppschild rein. Und dieses Stoppschild kann einmal tief durchatmen sein oder eben auch sagen, ich gehe aus dem Raum raus. Mhm. Jetzt ist es ja für einen Menschen mit Demenz eventuell nicht so einfach. Mhm. Und da kann ich natürlich versuchen, Co zu regulieren.
Kannst du mal ganz konkret ein Beispiel geben, wie du das mit dem Atmen meinst? Also wie würde das aussehen in so einer Situation?
Wir können es ja auch ruhig mal an so einer Situation festmachen. Meine Mutter ruft mich an in einer Firma, weil sie ihren Schlüssel verlegt hat und in totaler Aufregung ist. Und das ist gestern schon passiert und vorgestern. Und natürlich irgendwie ist das so eine Situation, wo ich auch in eine Verzweiflung komme. Ja. Und mir denke, oh, jeden Tag dieser Anruf. Und eventuell macht mich das am Tag 3 oder 4 auch irgendwie wütend, weil ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass das schon wieder passiert. So, und bevor ich jetzt quasi am Telefon sage, Mama, das passiert irgendwie jetzt täglich, du kannst mich nicht irgendwie jeden Tag in der Arbeit anrufen, kann ich jetzt an der Stelle, wenn ich es mir bewusst mache und es schaffe, mich quasi das festzustellen in der Beobachtung, dass ich jetzt quasi so reagiere, sagen, stopp. Also innere Stopp zu setzen und zu sagen, jetzt hole ich erstmal Luft, warte vielleicht noch eine Sekunde und reagiere dann vielleicht etwas maßvoller und denk mir, aha, aus welcher Rolle reagiere ich jetzt raus? Ja, es ist jetzt die Mitarbeiterin, die gerade Stress hat, oder die Tochter, die genervt ist von ihrer Mutter, oder agiere ich aus der Rolle der Fürsorgenden heraus und denk mir, ja, meine Mama hat halt eine Demenz, sie verlegt Dinge und jetzt versuchst du sie irgendwie in dem Gespräch runterzubringen von ihrer Aufgeregtheit. Und werde dann ganz ruhig und vielleicht anders mit ihr sprechen, als wenn ich quasi aus dem ersten Impuls heraus agiere. Heißt, das wäre so eine Idee, dieses Atmen quasi als Stoppschild zu nutzen und mich runter zu regulieren.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ich als Angehörige muss in so eine Führungsrolle gehen, muss quasi vorgehen, mich selber regulieren und nehme sozusagen meinen Angehörigen auf dieser Basis mit, weil die Alternative wäre ja, wie in so einer Spirale, wir steigern uns hoch.
Genau. Also das heißt, die Beziehungsdynamik zu unterbrechen, zu sagen, ich komme jetzt quasi in, und da hilft es vielleicht auch tatsächlich in Rollen zu denken, zu sagen, ich gehe jetzt in die fürsorgende Rolle oder in die pflegende, wo ich merke, okay, da ist jetzt eine Aufregung. Ich reguliere mich runter und in der Art und Weise, wie ich reagiere, also ruhig, ja, angemessen, eher nicht ärgerlich, damit also quasi die Wutspirale nicht nach oben geht. Und dann nehme ich quasi meinen Angehörigen mit. Also im Coaching würde man sprechen von mitgehen, führen tatsächlich. Und man kann es halt auch als Co-Regulation verstehen. Und das kann natürlich im Umgang mit Menschen mit Demenz auch sehr hilfreich sein, weil die ja eben genau diese Fähigkeit zur Selbstregulation verlieren. Und das kann am Telefon funktionieren, aber auch in jeder Situation, die quasi face-to-face stattfindet. Ich kann das auch beispielsweise machen, indem ich die Hände nehme. Ja. Oder also auch Körperkontakt, je nachdem, wie die Beziehung zu dem Menschen mit Demenz ist oder was ich mich traue oder was in der Beziehung angemessen und vertraut wirkt, kann ich da versuchen, in die Führung zu gehen und aus der Aufregung und aus der Wut herauszuführen. Und das braucht halt ein bisschen Selbstregulationsfähigkeit. Und ich glaube, die kann man üben und lernen. Das wäre eine Strategie.
Das klingt aber trotzdem irgendwie so einfach. Und du weißt ja sicher auch aus deiner eigenen Erfahrung, in diesen Momenten ist es gar nicht so einfach, dann in eine andere Rolle zu schlüpfen oder jetzt tatsächlich in Ruhe durchzuatmen. Ja. Wie ging es dir denn als Angehörige?
Ja, also ich musste immer wieder zurückdenken, auch wenn ich quasi mit Klienten spreche und denen solche Strategien vorstelle, dass ich natürlich weiß, dass das ein hehres Ziel ist und gar nicht so einfach ist umzusetzen. Wobei ich sagen muss, das mit dem Atmen hat bei mir tatsächlich immer ganz gut funktioniert. Also das kann man sich wirklich angewöhnen. Man gewinnt eine Sekunde oder zwei. Also dieses einmal, was ist das jetzt für eine Situation? Und mit dem Ausatmen komme ich schon in die Ruhe und das ist wie so ein kleiner Separator. Ich glaube, ich habe auch schon mal in einer früheren Folge erzählt von dem Umzug meiner Mutter von dem Haus, in dem sie gewohnt haben, in eine Wohnung bei uns
im Wohnhaus. Ja, erzähl die Geschichte doch nochmal.
Ja, genau. Also da war es so, dass meine Mutter quasi auf gepackten Kisten saß und sie hat quasi die Nacht nochmal in dem Haus verbracht. Und das war eigentlich alles schon gut vorbereitet für den Umzug. Und ich komme am nächsten Morgen dahin und meine Mutter hat diese ganzen Kisten in der Nacht wieder ausgeräumt.
Ja, das ist ja so ein Moment, wo man denkt, danke. Ja,
danke. Und natürlich war ich auch aufgeregt wegen dem Umzug, also vielleicht auch nicht in der ruhigsten Verfassung und ich wusste, die Helfer kommen gleich und natürlich habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wie soll das werden und bin irgendwie natürlich auch in Rage gekommen und habe irgendwie auch angefangen, auf meine Mutter einzureden. Mama, was machst du? Ja, was hast du denn da gemacht? Und jetzt kommen doch gleich die Umzugshelfer und. Und dann habe ich so gemerkt, boah, ich rede mich da immer mehr in Rage rein, habe mir gedacht, das hilft jetzt gerade alles überhaupt nicht. Und was ich dann getan habe, ich bin quasi auf die Terrasse rausgegangen und es war ein Morgen, also frische Luft, irgendwie klare frische Luft. Und ich habe mich draußen hingestellt und habe erstmal dreimal ganz tief durchgeatmet, habe mir gedacht, okay, jetzt rettet mich hier keiner, sondern ich muss jetzt quasi die Situation so nehmen, wie sie ist. Aber wenn ich wütend auf meine Mama bin, bringt mir das nichts. Mhm. Hab dann meine Schwester noch angerufen, die hat mir noch gut zugeredet, hat gesagt, Anja, du schaffst das. Und dann bin ich quasi mit diesem einmal durchgeatmet, jetzt also etwas länger als eine Sekunde, also es waren bestimmt 5 oder 10 Minuten, ja, quasi wieder neu reingegangen, hab gesagt, okay, jetzt packen wir die Kisten wieder zusammen. Mama, komm, das schaffen wir. Und dann hat meine Mutter sich gebraucht gefühlt und hat die Kisten wieder mit mir eingeräumt und wir haben es irgendwie über die Bühne gekriegt. Ja. Mhm. Und an solche Situationen denke ich dann natürlich und weiß, wie schwer das ist. Also überhaupt gar keine Frage.
Ja, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Dieses aus der Situation rausgehen. Wir haben Geld gesucht, das mein Papa in irgendeinem Buch versteckt hatte und nicht mehr wusste, in welchem. Ich weiß nicht, wie oft wir diese hunderten Bücher durchgeschaut haben und er wurde immer wütender und ich habe auch gedacht, also wir finden es nicht, was soll das jetzt? Ja, aber das muss irgendwo sein, das ist mein Geld. Dann habe ich gedacht, Papa, ich muss jetzt irgendwie erstmal, ich bin zum See gefahren, schwimmen für 5 Minuten und gedacht, ich muss hier raus. Also das wird nicht gut, so wie es jetzt gerade ist. Er ist aufgeregt, ich bin aufgeregt. So, Papa, kommst du mit? Nein, ich bleib jetzt hier. Und dann bin ich kurz weggefahren, war eine halbe Stunde später wieder da und dann war es viel, viel ruhiger. Aber ne, diese Möglichkeit, wenn man die hat, rauszugehen, ist das gut, aber es geht ja auch nicht immer so einfach. Beziehungsweise in manchen Fällen, könnte ich mir vorstellen, spielt dann da auch eine Angst mit, die Person alleine zu lassen oder dass sie sich, dass sie irgendwas macht und man da irgendwie eine Gefahr sieht. Mhm.
Klar, da bin ich bei dir und da hilft aber auch vielleicht wieder dieses Umschalten in die fürsorgende Rolle, also jetzt nicht quasi aus der Tochterbrille heraus zu agieren, die vielleicht jetzt gerade verzweifelt und hilflos ist, sondern zu sagen, okay, jetzt gehe ich wieder in diese Fürsorgerolle, setze mir den Hut auf und agiere dann ein Stück weit auch in manchen Situationen, wo es vielleicht um Selbst- und Fremdgefährdung geht, mit einer fürsorglichen Autorität und sag Stopp. So, also das geht natürlich schon auch mal, also dann zu sagen, okay, aus dieser Brille heraus darf ich jetzt vielleicht auch in einer Art und Weise umgehen mit meinem Vater oder mit meiner Mutter oder vielleicht auch mit meinem Partner, die ich sonst so vielleicht eher von meinem Wertekontext nicht so gut vertreten könnte.
Ein Thema, über das man, glaube ich, wirklich fast gar nicht spricht, aber in so wütenden Situation auftreten kann, ist, dass es handgreiflich wird. Was kann ich dann als Angehörige tun?
Ja, ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist natürlich schon eine sehr besondere Situation, aber die kann natürlich auch auftauchen. Und hier ist es ganz wichtig, dieses Stoppschild zu setzen. Und zwar sowohl für den anderen als auch für mich. Also das heißt, wenn ich merke, es kommt jetzt wirklich zu vielleicht auch Körperlichkeit oder Handgreiflichkeit oder dass ich also zum einen sage Stopp und dann auch wirklich laut und deutlich werde, auch manchmal eine Hand nach oben hebe und sage Stopp, also dass es die Stimme noch unterlegt wird mit einer Geste, Stopp, und dann einfach zu schauen, aus dieser Situation so schnell wie möglich rauszukommen. Das heißt, ich verlasse den Raum oder gehe in einen anderen Raum und im Zweifel, wenn es wirklich ganz, also wirklich sehr bedrohliche oder gefährliche Ausmaße annimmt, sich Hilfe zu holen, das kann die Nachbarin sein oder im Zweifel sogar die Polizei.
Ich wollte gerade sagen, im Zweifel die 110.
Genau. Ne? Also das heißt hier wirklich auch zu sagen, okay, das ist quasi das Letzte, was ich machen kann, weil natürlich gibt es auch Berichte von pflegenden Angehörigen, die in solche Situationen reinkommen und da geben wir natürlich auch immer den Rat, dann zu sagen, okay, stopp, ganz laut in dieses Beenden der Situation. Das muss das Ziel sein.
Nun ist es ja auch so, dass manche Demenzerkrankungen mit Wahn und mit Halluzinationen einhergehen und da auch eine sehr aggressive Stimmung aufkommen kann. Mhm. Und da hilft es natürlich wenig zu sagen, stopp oder ich nehme mich raus. Mhm. Was würdest du den Angehörigen empfehlen in so einer Situation?
Mhm. Also ich gehe jetzt da nochmal so ein bisschen in meine Erfahrungsschatzkiste. Mhm. Also natürlich sind das Symptome einer Demenz, die dazukommen können und die auch pflegende Angehörige schnell überfordern. Also das höre ich schon auch immer wieder. Ich finde, hier ist in erster Linie erstmal wichtig, das auch mit einem Arzt zu besprechen. Also auch zu sagen, wenn solche Symptome auftreten, muss man sich echt nochmal an Profis wenden. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch hier schon ja Umgangsformen von Angehörigen gehört, die auch mit so einer vielleicht verstörenden Erfahrung ganz gut gelaufen sind. Nämlich, indem man sich einlässt, ja, auch auf diese Halluzinationen. Machen wir mal ein Beispiel, ja. Also, die Mutter sitzt im Wohnzimmer. Es wird vielleicht dunkel und es kommen Lichtreflexionen in den Fensterscheiben im Wohnzimmer. Und es entsteht eine Situation, wo die Mutter vielleicht irgendetwas sieht, was nicht da ist. Mhm. Also hier wäre es dann vielleicht empfehlenswert, eher zu sagen, ich gehe wieder mit, ja, lass mich drauf ein, auf das, was sie dort sieht und wahrnimmt und nehme das als wahr an und reagiere da drauf. Also beispielsweise eine Klientin, mit der ich gearbeitet habe, die hat dann gesagt, naja, Mama, also wenn da jetzt so viele Menschen im Wohnzimmer sind, dann schlage ich vor, gehen wir in die Küche und machen denen allen was zu essen. Also das ist natürlich jetzt so ein Beispiel, da muss man erstmal draufkommen, so zu reagieren. Ja. Also wo ich auch sage, Chapeau.
Da muss man auch in einer großen Ruhe und Gelassenheit in dem Moment sein.
Oder eben Humor mit einladen, ja, und eben auch diese Bereitschaft, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, was mir meine Mutter aus ihrer Welt berichtet, ja. Aber das kann eben helfen, um in solchen Akutsituationen vielleicht anders zu reagieren als mit Widerstand. So nach dem Motto, Quatsch, hier ist doch niemand. Ja. Und dann vielleicht irgendwie in so eine blöde Beziehungsdynamik reinzurutschen, wo dann eben vielleicht auch Wut und Ärger wieder auftaucht.
Mhm. Genau. Du hast es gerade angedeutet, für quasi so Spezialfälle oder wenn Symptome auftreten, ist das generell was, wo du sagst, das sollte man vielleicht auch mit dem Neurologen, mit dem Arzt besprechen, eben aggressive Verhaltensweisen?
Ja, also wenn man ja quasi in der Symptomatik, und dafür kann ja der Mensch an sich nichts, konfrontiert ist, ja, dann finde ich, ist es schon wichtig, auch immer an diese Detektivbrille zu denken und zu schauen, okay, da gucke ich nochmal genauer hin, woran könnte es denn liegen, ist vielleicht in einem herausfordernden oder schwierigen Verhalten, liegt dahinter vielleicht ein Bedürfnis, ja, was ich gerade nicht sehen, erkennen kann und auch, was der Betroffene selber für sich nicht regulieren oder stillen kann. Also Schmerzen können da zum Beispiel auch dahinter liegen. Und insofern macht es natürlich manchmal schon auch Sinn, oder eigentlich würde ich sagen immer, wenn solche Symptome auftreten, auch nochmal mit dem Arzt ins Gespräch zu gehen und zu schauen, haben wir alles im Blick, ja? Und ja, wie können wir mit diesen schwierigen Verhaltensweisen umgehen? Also in welchen Situationen taucht es beispielsweise auf? Ja, also gerade auch Aggression. Und dann nochmal zu überlegen, was könnte die Ursache für dieses Verhalten sein? Und natürlich kann es auch sein, dass dann als Ultima Ratio oder letzte Möglichkeit dann eben eventuell auch eine medikamentöse Neueinstellung oder sowas notwendig wird. Mhm. Aber das ist natürlich immer mit dem Mediziner dann direkt abzusprechen.
Ja, aber ich höre da ein ganz großes Plädoyer fürs Sprechen über Wut und über diese Gefühle raus, weil es ja letztlich beiden hilft, den Menschen mit Demenz und auch den Angehörigen.
Genau. Und ich glaube, was hier einfach auch nochmal hilft, ja, ist vielleicht so der Gedanke, das sind besondere Situationen und sich hier Hilfe zu holen und nicht in die eigene Ohnmacht oder Verzweiflung zu rutschen, die ja dann eventuell auch in wütenden oder aggressiven oder ja angespannten Situationen enden kann oder Reaktionen. Es macht Sinn, sich hier Menschen anzuvertrauen, entweder Profis, mit denen ins Gespräch zu gehen, oder eben auch in Angehörigengruppen, wo eben solche Themen dann, auch wenn sie vielleicht eher am Ende thematisiert werden, angesprochen werden. Und dann kann natürlich die Leitung der Angehörigengruppe das nächste Mal das Thema in den Mittelpunkt stellen von vornherein und sagen, lasst uns einfach mal drüber sprechen.
Mhm. Ja. Jetzt bist du schon mitten in den langfristigen Strategien, da wollte ich auch mit dir drüber sprechen. Also wir haben gesprochen, was man akut machen kann, aber natürlich, ich glaube, eine Strategie ist, darüber überhaupt Bescheid zu wissen und aber auch sich auszutauschen. Gibt es noch etwas, was man quasi nachhaltig vielleicht tun kann oder vielleicht um diesen Episoden vorzubeugen?
Mhm. Ja, also ich finde, was hilft, ist diese Situationen, wo also vielleicht bei mir Wut und Rage auftaucht oder auch beim Angehörigen, der erkrankt ist, diese Situation zu sammeln, vielleicht auch aufzuschreiben und sie dann zu reflektieren.
Mhm.
Und sowohl quasi bei meinem Angehörigen genau hinzugucken, wann taucht diese Wut und der Ärger auf, womit könnte der zusammenhängen, was ist vorher passiert, was ist nachher passiert, was habe ich vielleicht gemacht, was helfen konnte und dann zu sagen, okay, da ist ja vielleicht eine Spur drin, vielleicht klappt es das nächste Mal wieder, ja, und meinen Toolkoffer damit auch ein bisschen aufzubauen. Und natürlich ist es auch für mich in meiner Eigenreflexion gut, weil man quasi das Ganze so ein bisschen aus der Adlerperspektive heraus beobachtet, wie ein guter Freund oder ja eben so ein Außen. Und ich mir dann vielleicht selber auch schon gute Ratschläge geben kann, weil ich dann sehe, ah, das hat gut funktioniert in der Situation. Das kann ich ja wieder ausprobieren.
Ist es auch eine Möglichkeit, um Selbstmitgefühl mit sich selber zu zeigen? Also diese Situation, in der man eben vielleicht nicht so geduldig war, wie man es sein sollte, oder in denen man wütend war, vielleicht diese Spirale hat weiter hochdrehen lassen, tatsächlich auch drauf zu schauen und sagen, okay, das war halt so, aber jetzt weißt du es.
Ja. Ja, gut, dass du mich dran erinnerst. Genau das ist ein ganz wichtiges Thema. Grundsätzlich zu sagen, wie gehe ich denn mit solchen Gefühlen um? Ja. Mhm. Und dort auch zunächst einmal zu sagen, ja, Gefühle gehören dazu. Mhm. Auch in so schwierigen Situationen, wenn es auftaucht, mich quasi selber dafür nicht zu verachten. Also das nicht nur negativ zu bewerten, sondern zu sagen, naja, also wenn so ein Gefühl auftaucht, dann ist es ja für mich auch ein Wegweiser, ne?
Mhm.
Und ich kann dann natürlich auch vielleicht lernen, damit umzugehen und zu sagen, also wenn jetzt irgendwie eine Situation schwierig war, rückblickend nicht so sehr in die eigene Kritik zu gehen, sondern zu sagen, naja, wir sind alle Lernende, auch in solchen Situationen. Und ja, nachsichtig zu sein, wenn es mal nicht so hundertprozentig gut gelaufen ist und man vielleicht tatsächlich ein hartes Wort gesagt hat oder laut und ungeduldig geworden ist, dann zu sagen, okay, ja, da habe ich ein bisschen Selbstmitgefühl, dass mich das überfordert hat und was kann ich denn daraus lernen für das nächste Mal?
Ja, wenn du so darauf blickst, würdest du sagen, es hat auch irgendwie etwas Gutes, also dieses Gefühl, dass es sich zeigt?
Ja, also ich meine, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Blickweisen drauf, ne? Also es gibt ja Menschen, die sagen, ja, Wut ist wertvoll, weil sie uns zeigt, wo es schwierig wird. Mhm. Also es ist wie so ein Warnschild.
Ja. Ne?
Und es gibt auch Menschen, die sagen, ja, Wut rauslassen ist vielleicht auch nicht das Ungesündeste. Ich muss mir halt überlegen, wo ich sie rauslasse. Also vielleicht in der Situation selber kann sie die Beziehung vergiften oder auch Vertrauen zerstören, gerade zum Menschen mit Demenz, der sehr stark vielleicht auch auf Stimmungen reagiert. Mhm. Aber ich kann diese Wut natürlich auch mitnehmen und mit ins Auto nehmen und dort mal 5 Minuten schreien und sie dort ausagieren und ausleben, ohne dass was passiert.
Ich würde dir gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen, und zwar, wenn du jetzt so zurückblickst auf die ganzen Erfahrungen, die du mit deiner Mutter auch als pflegende Angehörige gemacht hast, gibt es da etwas, was du der jüngeren Anja raten würdest, eben gerade auch in schwierigen Situationen, schwierigen Momenten? Was hättest du da gerne früher gewusst? Was würdest du ihr gerne sagen?
Also, wenn ich da zurückblicke, tatsächlich, glaube ich, würde ich mir empfehlen, die Gemeinschaft anderer zu nutzen, um über diese Themen zu sprechen. Also ich habe das tatsächlich nicht getan, in Angehörigengruppen zu gehen und mich dort zu zeigen.
Aus Scham?
Und mich oder? Eventuell auch zuzumuten, vielleicht eben auch aus Scham, weil ich mir dachte, boah, ich finde das schon heftig, was wir da teilweise erleben, und das sich da so zu zeigen, das ist mir schwer gefallen. Und ich sehe jetzt aber quasi in Begleitung von Familien, wie gut das tut. Also auch meinetwegen in einem geschützten Raum mit anderen Angehörigen über solche Situationen zu sprechen und auch zu sehen, einmal bin ich nicht alleine, es geht auch anderen so. Und dann von den anderen zu lernen und dort etwas anzunehmen und letztlich auch sich in seiner eigenen Verletzlichkeit zu zeigen und dann aber durch den Zuspruch und das Verständnis der anderen gestärkt rauszugehen. Also da würde ich sagen, wenn ich jetzt nochmal durch so eine Situation durchgehen würde, würde ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen wollen.
Danke. Ja, liebe Anja, vielen Dank, dass wir so viel über ein Thema gesprochen haben, über das man sonst nicht so gerne spricht und du auch Mut gemacht hast, sich dem zu nähern. Ich nehme da ganz viel für meine Situation mit und hoffe, ihr nehmt da auch die ein oder andere Idee mit. Ich fand es zum Beispiel total wertvoll, einfach nochmal zu hören, wie wichtig es ist, genau hinzuschauen. Woher kommt diese Wut in diesem Moment und was will sie mir vielleicht sagen? Was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Auch das nochmal zu reflektieren, was für ein Zusammenspiel da eigentlich dahinter steckt mit mir als Angehörigen und dass ich tatsächlich eigentlich die Person sein muss dann in der Situation, die einen Schritt vorgeht und den anderen, ja, bildlich gesprochen, an die Hand nehme, wie auch immer das aussieht. Und vielen Dank für die guten Strategien. Also tatsächlich einen Moment durchatmen kann halt einfach schon einen Unterschied machen, ein bisschen runterzufahren und gelassener zu werden. Und wenn nicht, dann probieren wir vielleicht den Wutzetteltrick aus.
Angebote und News von Desideria.
Ja, dann möchten wir euch zum Abschluss noch ein paar aktuelle Angebote und Infos von Desideria mitgeben. Desideria ist ein Verein, der sich für Angehörige von Menschen mit Demenz einsetzt. Und da gibt es eben ganz verschiedene Angebote. Das sind Angehörigenseminare, Angehörigengruppen, individuelle Coachings und aber es gibt eben auch die Impulsworkshops. Und da fragt ihr euch vielleicht, was ist das jetzt überhaupt und was ist das vielleicht auch nochmal anders als in der Angehörigengruppe? Und deswegen ist es gut, dass du da bist, Anja, und vielleicht ganz kurz was dazu erklären kannst. Also zum einen, was ist denn ein Impulsworkshop? Was erwartet die Teilnehmenden da?
Also die Impulsworkshops, da beschäftigen wir uns mit bestimmten Themen. Das heißt, es gibt einen kleinen Vortrag von einem Experten, den wir einladen, einen Gast, den wir einladen. Und der spricht zu dem Thema dann einfach, gibt wertvolle Ideen und Impulse, also ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen. Und dann gehen aber auch die Teilnehmenden miteinander in Austausch und beraten sich und nehmen dann quasi auch von den anderen nochmal Ideen und Anregungen mit, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Also es ist ein Format, wo man zum einen Informationen bekommt und dann aber quasi auch nochmal in der Vernetzung und im Austausch wertvolle Impulse von anderen Angehörigen bekommt, die die Situationen ja eben auch genauso kennen, wie man sie vielleicht auch selber kennt.
Und es ist aber trotzdem ein Rahmen, sage ich mal, wo jeder selber entscheiden darf, wie weit öffne ich mich und gehe in die Tiefe, weil ich kann mich gut oder ich kenne dieses Gefühl so, man ist ja auch nicht immer bereit, alles zu sagen oder möchte vielleicht auch erstmal mehr quasi aufnehmen und Input bekommen von anderen.
Genau, also das heißt, man kann hier ganz gut wählen, wie viel zeige ich von mir. Also es sind wirklich auch nur ganz kleine Gruppen und Sequenzen, wo man in Austausch geht und da ist überhaupt gar nicht die Zeit da, also jetzt quasi seine eigene Geschichte so weit auszubreiten, sondern es geht eher um so eine Lösungsorientierung und kleine Impulse mitzunehmen für den Alltag, Tipps, Ideen, Anregungen. Und insofern ist es, glaube ich, ein sehr lohnendes und bereicherndes Format.
Wie war das Feedback bislang? Ihr habt ja schon einige Themen gehabt zum Thema Pflegeheim und wir haben zum Pflegen aus der Ferne schon eins gemacht. Also da gab es schon unterschiedliche Formate. Wie ist so die Rückmeldung?
Ehrlich gesagt, überwältigend gut. Also wir sind letztes Jahr mit diesem Format an den Start gegangen und wir kriegen also zum einen ganz tolles Feedback und zum anderen ja, auch die Teilnehmerzahlen sprechen dafür. Also es erfreut sich immer größerer Beliebtheit, diese Seminare, dass wir sie eben auch thematisch jetzt ausbauen, neue Themen dazunehmen und auch in einer höheren Frequenz diese Angebote anbieten.
Ja, und die nächsten Impuls-Workshops, die finden am 24. April, findet eine statt zum Thema Einsamkeit bewältigen. Und am 22. Mai, das ist noch eine Weile hin, aber vielleicht wollt ihr euch das schon mal notieren, da geht es um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Ein ziemlich großes Thema. Wir werden uns wahrscheinlich mit Entlastungsmöglichkeiten beschäftigen. Und alle Informationen und auch die Termine für, ich glaube, fast das ganze Jahr, findet ihr auf der Homepage. Den Link verlinke ich in den Shownotes. Vielen Dank, liebe Anja, dass du heute da warst und wir wieder zusammen einen Podcast aufgenommen haben.
Ja, mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, jederzeit. Das war Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zur Demenz und Familie. Heute mit meinem Gast Anja Kehli. Danke, dass du da warst. Vielen Dank auch an die Unterstützung bei Technik und Produktion, Till Wollenweber. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet davon so ein paar Anregungen mitnehmen für euren Alltag. Ich freue mich über Feedback, empfehlt diesen Podcast auch gerne weiter. Weitere Folgen und Informationen findet ihr auch auf unserer Website www.lebenliebenpflegen.de. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Peggy von Leben, Lieben, Pflegen. Danke auch nochmal an den Kooperationspartner dieser Folge, die Landhausküche von Appetito. Der Mahlzeitendienst versorgt euch und eure Angehörigen täglich mit einer heißen Mittagsmahlzeit. Dazu sind zahlreiche Services wie zum Beispiel ein Schlüsselservice inklusive. Mehr Infos und den Rabattcode DESIDERIA10 über 10 Euro für Neukunden findet ihr in den Shownotes.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Redaktion Peggy Elfmann. Produktion Till Wollenweber. Leben, Lieben, Pflegen ist ein Angebot von Desideria. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Alle Folgen und Informationen findet ihr in den Shownotes, auf lebenliebenpflegen.de und auf Instagram unter desideria.ev.